Erinnerungen, das ist, was wir heute als Thema von Predigt und Abendmahl haben werden. Heute ist ein guter Tag für wichtige Erinnerungen. Dazu möchte ich ein paar Verse aus 1. Petrus 1 lesen und dann später mit einem Abendmahl enden. 1. Petrus, Kapitel 1, ich lese zuerst die Verse 3 bis 5. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns ein neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Aber dann, am Ende der Zeit, werdet ihr selbst sehen, wie herrlich das unvergängliche Leben ist, das Gott schon jetzt für euch bereithält. Erinnere dich daran, dass du ein unzerstörbares Erbe bekommen hast und er es bereithält für dich. Mein Vater ist mit 59 gestorben, aus dem Leben gerissen, ein Unfall, und ich habe ein Erbe bekommen. Und eins war mir klar, dieses Erbe ist kostbar. Das war eine Menge Geld und mir war klar, damit hast du sorgfältig umzugehen. Er hat dafür sein Leben lang gearbeitet. Das darf nicht einfach im Sand sich verlaufen, dieses Geld. Guck, dass du es in seinem Sinne benutzt. Aber es ist kostbar. Es ist ein Erbe. Wir haben ein kostbares Erbe. Nicht zu zerstören. Stell dir mal vor, es ist nicht kaputt zu kriegen. Es ist unzerstörbar, steht hier geschrieben. Im Gegensatz zu so vielen anderen Dingen ist das Erbe, was für dich bereitgehalten wird, nicht zu zerstören. Wir haben gerade gelesen, ihm zu vertrauen. Wir vertrauen ihm. Wir setzen alles auf ihn. Unsere ganze Hoffnung setzen wir auf ihn. Unser ganzes Leben bauen wir auf ihm auf. Auf dem, was wir glauben und wer er ist und was er für uns getan hat. Wir bauen darauf. Wenn nicht, auf was denn sonst? Stell dir mal kurz vor, du baust nicht auf diesen Felsen, sondern auf irgendetwas anderes. Ja, was denn? Was kommt denn in Frage als Platzhalter? Ist doch lächerlich im Vergleich. Also erinnere dich, worauf du dein Vertrauen setzt. In Matthäus 7 steht geschrieben, wir bauen auf Fels und nicht auf Sand. Fels hat Bestand, Sand nicht. Verse 6 bis 9 und Vers 13. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Lob, Preis und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alles sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist grenzenlos, denn ihr kennt das Ziel eures Glaubens, die Rettung für alle Ewigkeit. Darum seid bereit, Vers 13, und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen, seid nüchtern und richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Noch leben wir im Nichtsehen und glauben trotzdem. Die Zeit hält an, bis wir sterben. So lange leben wir im Nichtsehen und glauben trotzdem. Ist das nicht ein herrlicher Vertrauensbeweis für Gott? Dass er uns sieht und sagt, die sehen mich nicht, die glauben's. Selig sind die nicht sehen und trotzdem glauben, sagt Jesus. Ist das nicht herrlich, jemand zu haben, der nicht sieht und der trotzdem sagt, und ich glaube dir, ich vertraue dir. Nach unserem Tod dürfen wir sehen. So lange müssen wir noch warten. Und dann dürfen wir sehen. Kriegen wir Bestätigung? Kriegen wir vielleicht auch all das, was wir uns schon gewünscht haben, jetzt endlich mal persönlich zu reden mit ihm und so weiter. Aber erinnere dich daran, dein Glaube hat ein Ziel, steht hier geschrieben. Die Rettung für alle Ewigkeit. Dein Glauben hat ein Ziel. Studenten und Teenager, ihr hattet eine tolle Konferenz ein paar Tage. Wir machen hier Gottesdienste, Andachten, du machst deine stille Zeiten, du betest. Allein und mit anderen. Warum? Es hat ein Ziel. Die Rettung für alle Ewigkeit. Es hat ein Ziel. Es dient einem Ziel. Die Rettung in alle Ewigkeit. Dieses Ziel fordert dich. Fordert deine ganze Aufmerksamkeit, deine Entschlossenheit, Entscheidungen. So ist es nun mal. Man erreicht ein Ziel nicht nur einfach so. Du bist gefordert. Und vielleicht sitzt du hier drin und du hast noch nicht Buße getan, dich noch nicht taufen lassen, dich noch nicht retten lassen aus deiner Verlorenheit. Ja, warum denn eigentlich? Was hält dich davon ab? Hast du etwa deinen eigenen Zeitplan? Bist du der Bestimmer deines Lebens? In Lukas Kapitel 12, Vers 20 spricht Gott zu jemandem, der sich sehr sicher fühlt. Fälschlicherweise sicher fühlt. Und er sagt zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast. Du Narr, in dieser Nacht ist dein Leben zu Ende. Und dann, was passiert dann mit dir und mit dem, was du angehäuft hast? Antwort bitte. Was ist die Antwort? Was passiert eigentlich wirklich in dieser Nacht? Von heute auf morgen, was passiert? Bei dir, bei Bekannten, bei Verwandten? Ist es die Aussage, die gehört wird, du Narr, jetzt ist es zu spät. Du hattest deinen eigenen Zeitplan. Ich hatte auch einen. Ich hatte auch einen Zeitplan. Und jetzt ist deine Zeit abgelaufen. Kann Gott in dieser Nacht dein Leben beenden? Und du liest den Vers und hörst den Vers, den Scott hier oder Can und Justine am Ende hier auf die Präsentation gepackt haben. Du treuer Knecht, du hast gut gedient, komm rein, ich warte schon auf dich. Hier ist dein Erbe, es ist nicht kaputt, alles da. Alles da. Hab ich's dir nicht gesagt? Hab ich's dir nicht gesagt? Na? Du sagst, ja, du hast es mir gesagt. Ich habe es gelesen, ich habe es geglaubt. Vers 14 bis 19. weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften oder Begierden beherrschen ließt und Gott noch nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Danach richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt in 3. Mose 19, Vers 2, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet zu Gott als eurem Vater und wisst, dass er jeden von euch nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremdlinge mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben. Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit seinem eigenen, kostbaren Blut, das er wie ein unschuldiges, fehlerloses Lamm für uns geopfert hat. Erinner dich an 3. Mose 19, Vers 2, wo Gott zu dir und zu mir sagt, lebe heilig, denn ich bin heilig. Nicht mehr den Begierden nachrennen, heilig sein. In Epheser 5, Vers 3 bis 5, wir brauchen nicht aufschlagen. Steht von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Das gehört sich einfach. Auch schandbare, närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagen. Das andere passt nicht mehr zusammen. Unzucht, Unreinheit, Geschwätz, Getratsch, das passt einfach nicht mehr. Es ist Licht und Finsternis, du kannst es nicht mischen. Also lebe heilig, sagt Gott hier. Es gehört sich. Es gehört sich einfach. Man könnte schon fast sagen, das gebietet der Anstand, heilig zu leben. Der Anstand dem Opfer gegenüber, das war nämlich kostbar. Erinner dich dran, es war kostbar. Die Kosten waren hoch. Die Kosten für deine Rettung verlangen ein heiliges Leben, nichts anderes. Erinnere dich daran. Die Verse 22 bis 25. Ihr habt euch nun der Wahrheit, die Christus brachte, zugewandt und habt ihm gehorcht. Darum seid ihr fähig geworden, einander aufrichtig zu lieben. So handelt auch danach und liebt einander von ganzem Herzen. Ihr seid ja neu geboren. Und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenken. Nein, Gott selbst hat euch durch sein lebendiges und ewiges Wort neues, unvergängliches Leben geschenkt. Ja, es stimmt. Die Menschen sind wie Gras und ihre Schönheit gleicht den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken. Aber das Wort des Herrn bleibt gültig, für immer und ewig. Und genau dieses Wort ist die rettende Botschaft, die euch verkündigt wurde. Hier steht, wir haben die Fähigkeit bekommen, einander zu lieben. Aufrichtig zu lieben, steht hier. Wir haben die Fähigkeit bekommen, einander aufrichtig zu lieben. Das ist für mich ein Stückchen Himmel auf Erden. Deshalb überleg dir gut, ob du dieses kostbare Stückchen Himmel auf Erden aufs Spiel setzt, indem du anfängst zu streiten, deine Meinung über die andere stellst, die Vorgehensweisen bewertest und so weiter. Überleg dir gut, ob du dieses kostbare Stückchen Himmel aufs Spiel setzt. Wir haben die Fähigkeit bekommen, einander aufrichtig zu lieben. Lass uns dieses Stückchen Himmel auf der Erde bewahren, dafür kämpfen, dafür eintreten, es beschützen und erweitern. Es ist ein Stückchen Himmel auf Erden, dass wir die Fähigkeit bekommen haben, einander aufrichtig zu lieben, wahrhaftig zu lieben. Das genieße ich sehr. Das genieße ich so sehr, dass ich mich auf eure Liebe verlassen kann. Das tut mir so gut, zu wissen, ihr und meine Geschwister, mein Bruder und meine Schwester, die liebt mich aufrichtig. Das genieße ich. Das ist für mich ein Stückchen Himmel auf Erden. Und erinnere dich auch daran, was in 1. Petrus 4, Vers 8 steht. Ich zitiere die Bibelstelle. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Erinnere dich daran. Wozu die Liebe fähig ist. Sie kann die Menge der Sünden zudecken. Das ist gesund für dich und für deine Seele. Und erinnere dich, was hier am Ende steht, wo es heißt, ja, es stimmt. Der Mensch ist wie Gras. Er ist wie Gras und wie eine Blume, die verwelkt. So bist du, erinnere ich dich dran. Aber Gottes Güte und sein Wort bleibt in Ewigkeit. Das hat Bestand. Das gibt mir Sicherheit für mein Leben, dass das Bestand hat. Weil wenn das nicht Bestand hätte, was dann? Wohin mit mir, wenn's Leben wackelt? Wohin, wo soll ich denn hingehen? Aber das hat Bestand. Wenn ich da beide Füße, so stelle ich mir das immer vor, dass ich beide Füße muss ich draufstellen können. Es muss mir klar sein, was da drin steht. Dann stehe ich sicher. Und das darf ich haben. Dafür bin ich sehr dankbar. Erinnere dich an die Ewigkeit und dass es unvergänglich ist. Ich möchte schließen mit Offenbarung 22, Vers 13 und dann beten. Und dann geht Brot und Wein durch die Reihen. Und wir können unseren eigenen Erinnerungen nachgehen. Offenbarung 22, Vers 13. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Wir sind gut geborgen. Wir sind in guten Händen. Unsere Zeit ist in seinen Händen. Gott sei Dank. Lass uns beten. Danke, dass es Wahrheit gibt. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. So geht es in die Ewigkeit. Das machst du uns deutlich. Daran erinnerst du uns immer wieder. Und wir dürfen diesen Weg gehen. Und dafür danken wir dir. Er ist kostbar, er ist heilig, er ist teuer. Und wir danken dir für alle Menschen und an dieser Stelle besonders für uns Gott, der uns ein Stück weit begleitet hat auf unserem Leben und geholfen hat, auf dem Weg weiterzugehen, auf dem Weg zu bleiben, sodass auch wir irgendwann mal über unserem Leben geschrieben stehen, sehen, er hat seinen Lauf vollendet. Unser Glaube hat ein Ziel, es ist ein gutes Ziel, es ist ein klares Ziel, es ist ein Geschenk. Es endet mit einem großen Sieg der Gnade. Du hast Gnade in die Welt gebracht. Und dafür danken wir dir. Wir kommen in Genuss dieser Gnade. Und dafür danken wir dir. Im Namen von deinem Sohn beten wir. Amen.